Schlachtfeld. »Die da oben«, polterte Hurk, und wie immer beachtete ihn niemand in der Taverne, was ihn nur dazu veranlasste, noch lauter zu brüllen, »die machen doch, was sie wollen.« Besänftigend tätschelte Kara seinen Unterarm und schob schnell einen Krug mit Met in seine Handfläche, bevor er eine Faust ballen und auf die Tischplatte hauen konnte. Er hatte schon 7 Krüge Intus, und wie immer war das der Zeitpunkt, an dem er anfing, gegen die Hoheitlichkeit zu wettern. Normalerweise ließ Kara ihn ungestört Dampf plaudern und rückte einfach ein Stück von ihm weg, aber an diesem Abend wollte sie ein wenig Ruhe haben. »Du bist der Einzige hier, der keine Abgabe leistet«, raunte sie ihm zu. Sie wusste, diese Tatsache und der Met würden ihn besänftigen. Ab dem 9. Krug wäre er wieder sanft wie ein Damm. Und tatsächlich erschien bei ihren Worten wie von Zauberhand ein Grinsen auf Hurks Gesicht. »Verflucht richtig«, sagte er stolz geschwellt, und Kara fürchtete, nun würde er allen in der Taverne lauthals erklären wollen, wie es dazu gekommen war, was jeder hier schon öfter gehört hatte. Doch er nahm nur einen Schluck aus dem Krug und lehnte sich zurück. Erleichtert atmete Kara aus. Sie waren über den Berg. Als Hurk letztes Jahr den Verwalter des Königs mit der Mistgabel von seinem Hof gejagt hatte, hatte Kara schlimme Folgen befürchtet, doch die waren ausgeblieben. Ihr Heim wurde fortan schlicht von dem Verwalter ignoriert. Das war für den König kein Problem. Der kleine, heruntergekommene Hof brachte sowieso kaum Erträge. Die Großbauern in Küstennähe waren es, die die Kornkammern der königlichen Burg füllten. Selbst die Kleinbauern im Dorf hatten mehr in den Scheunen als Hurk in seiner. Er wusste mit traumwandlerischer Sicherheit, was genug für ihn und seine Familie war, und er sah einfach keinen Sinn darin, noch mehr Vorräte anzulegen. »Das königliche Heer hat vorgestern den Ohmbach überquert«, sagte der Bauer Jerk, der Hurk und Kara gegenüber saß. »Mein Junge hat sie gesehen. Er sagt, der König habe alles aufgeboten, was ihm zur Verfügung steht, und Männer zu den Waffen gerufen, die so alt sind, dass sie kaum noch laufen können. Und das Heer ist hierher unterwegs.« Verächtlich grunzte Hurk und trank noch einen Schluck. »Und was hört man von den Orks?«, fragte Jerks Frau Pira. »Stimmt es, dass sie die Mauer durchbrochen haben?« »Einige der Flüchtigen aus Wallberg sind hier durchgezogen. Wir haben ihnen etwas Proviant geschenkt«, antwortete Kara. »Es stimmt«, sagte sie leise. »Die Orks rücken vor.« Hurk knallte den Krug auf den Tisch, so dass alle anderen zusammenzuckten. »Ich weiß nicht, wo das Problem liegt«, entfuhr ihm. »Wir haben hier genug Platz, die Orks hinter der Mauer auch. Verflucht, die haben bei sich besseres Wetter als wir hier. Und die wollen uns angreifen? Die spinnen doch.« »Die kommen auch nicht wegen des Wetters, glaube ich«, meinte Jerk. »Sondern?« Jerk zuckte mit den Schultern. »Plündern, brandschatzen, das liegt in ihrer Natur. So ist er halt, der Ork.« »Na und? So ist der König auch. Er nennt es nur Steuer.« Mit jedem Wort war Hurk lauter geworden und immer mehr erwartungsvolle Blicke wanderten zu ihm, in der Hoffnung, er würde mal wieder einen Tisch zertrümmern. »Es reicht«, sagte Kara und erhob sich. »Gehen wir nach Hause.« Zuerst wollte Hurk protestieren, dann trank er seinen Humpen in einem Zug leer und schloss sich seiner Frau an. Die anderen tranken enttäuscht weiter. Hurk und Kara liefen eng umschlungen unter seinem weiten Fellmantel nach Hause und versuchten, die Kälte der Nacht so gut wie möglich von ihrer Haut fernzuhalten. Es war ein Fußmarsch von einer halben Stunde, bis sie ihren außerhalb liegenden Hof erreicht hatten. Im Kamin glomm noch ein wenig Glut und eilig legte Hurk 2 Scheite nach, die augenblicklich in Flammen gehüllt wurden. Kara hatte unterdessen nach Terk gesehen und nickte ihrem Mann kurz lächelnd zu, um ihm zu sagen, dass alles in Ordnung war. Beide ließen sich vor dem Kaminfeuer nieder, wobei Hurk fast nach hinten fiel, denn ihm war schwindelig, und Kara lachte kurz auf und hielt ihn fest. Dann starrte sie in die Flammen und ihre Gesichtszüge wurden nachdenklich. »Es kommt wohl Krieg.« »Ach, die übertreiben nur«, meinte Hurk. »Das wird nur so ein Scharmützel, wie es immer wieder in den letzten Jahren vorgekommen ist. Ein paar Soldaten treffen sich auf dem Schlachtfeld, hauen ein paar Köpfe ab, dann gehen alle wieder nach Hause, die meisten halt ohne Kopf.« »Und wenn es diesmal anders ist? Wenn der große Krieg beginnt? Wenn die Heere sich hier treffen, wohin sollen wir?« »Wir fliehen nicht«, unterbrach Hurk. »Niemals, das ist unser Hof.« Sie schmiegte sich an ihn. »Vielleicht haben wir keine Wahl.« »Ach was«, rief Hurk lauter aus, als er beabsichtigt hatte. Er stand auf, zog Kara mit sich und hielt sich dabei am Tisch fest, um nicht wieder umzukippen. Seine Frau beobachtete lächelnd seine Anstrengungen, sich aufrechtzuhalten. »Man hat immer die Wahl. Immer.« Er hob belehrend den Zeigefinger. »Und ich wähle«, sagte er, senkte den Zeigefinger in Richtung des Zimmers hinter ihr und begann dorthin zu torkeln. Lachend stützte Kara ihn, bis sie sich beide ins Bett fallen ließen. Kopfschmerz. Er echote hinter Hurks Stirn wie tausendfaches Blöken von Schafen. Nein, das Blöken war nicht nur in seinem Kopf, es umgab Hurk tatsächlich, auch wenn es keine 1000 Schafe waren, sondern nur 8. Gewohnheitsmäßig hatte sich Hurk mit Sonnenaufgang aus dem Bett gerollt, sich angezogen und war in den Stall gegangen, um die Schafe auf die Weide zu lassen. Terk war schon dabei, die 3 Kühe zu melken, und ihm entging nicht, dass sein Vater nicht sonderlich ausgeschlafen war, also nickte er ihm nur kurz zu und arbeitete weiter. Hurk musste den Zaun des Schafspferchs reparieren, und so stand er nun mit seinem Vorschlaghammer inmitten der neugierigen Schafe und schlug neue Pfosten in den harten Boden, wobei jeder Schlag auf das Holz ihm vorkam, als träfe er direkt seine Stirn. Hurk holte einen kleinen Apfel aus seiner Hosentasche und wollte gerade hineinbeißen, als er ein Geräusch hörte und innehielt. Das Getrappel von Hufen erkannte er zuerst gar nicht als solches, aber dann drehte er den Kopf zum Ursprung des Geräuschs und sah einen Reiter von Westen in waghalsigem Tempo den Hügel herabreiten, ins Tal herunter, auf seinen Hof zu. Dann änderte er die Richtung ein wenig, hielt genau auf das Gemüsebeet zu, das Beet, das Kara so verzweifelt schneckenfrei zu halten versuchte. »He!« rief Hurk aus, steckte den Apfel schnell wieder ein. Ungläubig verfolgte er, wie der Reiter in einer geraden Linie weiterzog, tief nach vorn gebeugt, dem Pferd die Sporen gebend, als werde er von Orks verfolgt, die es nicht gab. Nun trat Hurk vor, hob beide Arme, winkte frenetisch. »He!« brüllte er wieder, doch der Reiter konnte oder wollte ihn im hellen Licht der Morgensonne nicht sehen. Im strammen Ritt pflügte er durch das Gemüsebeet. Erde, Salatblätter, Erdbeeren und Zucchini wurden in die Luft geschleudert. Unbändige Wut überkam Hurk. Er bückte sich und packte einen faustgroßen Stein. Ansatzlos schleuderte er ihn, als der Reiter in seiner Nähe vorbeiritt. Der Wurf saß. Sich in der Luft drehend, streifte der Stein die Stirn des Reiters, der sich daraufhin ruckartig aufrichtete, um seitlich vom Pferd zu kippen. Beide Füße glitten aus den Steigbügeln, als der Reiter fiel, und das Pferd schien so sehr in Raserei zu sein, dass es nicht innehielt, sondern mit unverminderter Geschwindigkeit weiterrannte und mit Leichtigkeit über den Zaun des Schafspferchs sprang, dann in Richtung Osten verschwand. Während das Hufgetrappel verhallte, kehrte Hurks Kopfschmerz zurück, verdrängte die Wut, die ihn überkommen hatte. Er hob beide Hände zum Kopf. »Oh weh«, murmelte er, »und nochmal, oh weh«. Er richtete sich auf und brüllte, »Oh, weh dir, du verfluchter Eindringling, du hast unsere Ernte vernichtet!« Da war sie wieder, Hurks Wut, und er stampfte zu dem Mann, den er von seinem Pferd geholt hatte. »Was glaubst du eigentlich, wer du bist, hä? Das ist Privatbesitz. Meine Urgroßeltern haben diesen Hof gebaut, und ich ehre ihr Andenken, wenn ich die Felder bestelle, und du?« Als er bei dem bewusstlosen Mann ankam, sah Hurk das Zeichen auf seiner Kleidung und erstarrte. Mit dem rechten Fuß trat Hurk die Tür auf, drehte sich seitlich, damit er nicht den Kopf des Mannes am Türrahmen stieß, und kam mit ihm auf den Schultern herein. »Kara«, brüllte er, und sofort kam seine Frau mit erschrockenem Gesichtsausdruck aus dem Schlafzimmer gerannt. Sie trug noch ihr Nachthemd. »Wer?«, fragte sie. Hurk stöhnte nur und buxierte sich mit seiner Last auf den Schultern ins Schlafzimmer, wo er den Reiter aufs Bett fallen ließ. Der Mann hatte noch seine Tasche umgehängt. Schwer atmete Hurk durch, deutete auf das Zeichen auf der Brust des Mannes. »Siehst du das?« Hektisch nickte Kara. »Was hast du ihm angetan?« »Er hat deinen Salat zertrampelt«, gab Hurk zurück, als erklärte dies alles. Er bemerkte ihren leeren Blick. »Ich habe ihn mit einem Stein vom Pferd geholt.« Ungläubig schaute sie ihren Mann an, doch bevor sie etwas sagen konnte, kam Terk herein. »Hast du den umgebracht?« Stirnrunzelnd besah er das feuchtglänzende Blut, das von der Schläfe seitlich am Kopf heruntergeflossen war. »Nee, der atmet ja noch«, stellte er mit enttäuschtem Beiklang in der Stimme fest und begann an dem goldenen Abzeichen des Mannes zu zupfen. »Was bedeutet das denn?« »Dass er ein Gesandter des Königs ist«, sagte Hurk tonlos. Terks Augen weiteten sich. »Sowas wie ein Ritter?« »Ein Ritter hätte kaum ein einfacher Steinwurf aus dem Sattel geholt«, bemerkte Kara. »He, das war ein fester Wurf«, rief Hurk aus, woraufhin seine Frau ihm beschwichtigend auf die Schulter tätschelte. Terk öffnete die Tasche des Mannes. »Da ist nur das drin«, meinte er und holte ein gerolltes Pergament heraus, das von einem Seidenband zusammengehalten und verknittert war, infolge des Sturzes vermutlich. Hurk riss es seinem Sohn aus der Hand. »Mach das nicht dreckig, das sieht wichtig aus.« Vorsichtig löste er das Seidenband und entrollte das Pergament, während dem Mann ein Stöhnen über die Lippen drang. Sorgfältig glitten Hurks Augen über das Pergament. Kara blickte ebenso darauf. »Was steht da?«, fragte Terk. »Ich weiß nicht.« Hurk rollte es wieder zusammen. »Aber du kannst doch lesen«, rief Terk aus. »Habe ich das vielleicht behauptet?«, blaffte Hurk. Naja, nicht direkt, gestand Herk ein, aber du hast mir doch immer gesagt, was es heißt, wenn irgendwo was steht. Hurk druckste herum. Vielleicht habe ich mir da immer was ausgedacht. Pikiert schüttelte Terk den Kopf und nahm das Pergament an sich, entrollte es. König der Orks, begann er langsam vorzulesen. Kara und Hurk warfen sich einen erstaunten Blick zu. Das flunkerst du dir jetzt aber zusammen, sagte der Vater. Ich kann lesen, verkündete Terk stolz. Nane hat es mir beigebracht. Deine kleine Freundin? Warum kann die lesen? Sie hat eine Tante, die als Zofe am Hof des Königs arbeitet. Ihre Herrin hat es ihr beigebracht und sie dann Nane. Hurk schüttelte ungläubig den Kopf. Lesende Zofen, wo soll das alles noch hinführen? Lies weiter, sagte Kara. König der Orks, wiederholte Terk und nahm den Faden wieder auf. Eure Friedensbedingungen sind nicht nächstes Wort, fuhr Hurk dazwischen. Wir erwarten euch zu Sonnenaufgang auf dem Schlachtfeld, das letzte Wort, rief Terk begeistert aus. Kara sprach aus, was Hurk dachte. Welches Schlachtfeld? Das Geräusch von hunderten marschierenden Pferden schwoll vor der Tür an. Panische Blicke wurden ausgetauscht, bis Hurk den Bann durchbrach, indem er brüllte, »Nein, verdammt nochmal, das kann ja wohl nicht wahr sein!« Er stürmte nach draußen. Sein Hof befand sich nördlich des Dorfes in einem schmalen Tal, das nach Westen und Osten hin von hohen Hügeln begrenzt wurde. Ein schmaler Bach wand sich durch das Tal und machte die Felder fruchtbar. Nun, als Hurk vor die Tür seines Hofes trat, schaute er den Hügel nach Westen hinauf. Von dort war der Bote des Königs gekommen, und jetzt versammelte sich auf dem Kamm des Hügels ein Heer. Der Anblick blank polierter Rüstungen, Schilde und Schwerter, die im Licht der noch tiefstehenden Morgensonne funkelten, mussten jeden mit Ehrfurcht erfüllen. Jeden außer Hurk. Der stampfte wütend den Hang hinauf und schimpfte unablässig vor sich hin. Die Soldaten, die in der vordersten Reihe standen, schauten sich ratlos an, als er sich ihnen näherte, unschlüssig, ob sie die Speere senken sollten oder nicht. Sie zuckten zusammen, als Hurk sie anbrüllte, »Wer ist hier der Chef?« Dann wiesen sie die Frontreihe aufwärts. »Bei der Standarte«, sagte einer der Soldaten. »Der was?« »Dem Banner«, Hurk ballte die Fäuste. »Flagge, Fähnchen, Wimpel!« Wie ein Rohrspatz schimpfend schritt Hurk die Reihe der Soldaten ab, trat unterwegs einen Speer beiseite, von dem er sich gestört fühlte, und forderte den Träger des Speers zum Faustkampf heraus, bis dieser sich geduckt zwischen seinen Kameraden nach hinten drängte. Ein herausgeputzter Reiter kam herangaloppiert, brachte sein Pferd kurz vor Hurk zum Stehen und riss an den Zügeln, sodass das Pferd auf die Hinterläufe stieg und seine Vorderhufe bedrohlich nahe vor Hurks Gesicht in der Luft herumwirbelten. Automatisch wanderte Hurks Hand in seine Tasche und er fischte den kleinen Apfel heraus. Das wild wiehernde Pferd rammte seine Vorderläufe in die Erde und bekam im gleichen Moment den Apfel von Hurk ins Maul gestopft, war einen Augenblick lang zu verdutzt zum Kauen, bevor der Instinkt Oberhand gewann. Beruhigend strich Hurk über die Seiten des langen, mampfenden Gesichts. »Ich bin Lord Jagor«, dröhnte der Reiter und setzte sich noch einen Tick aufrechter hin. »Pferdeherr von Galimbar, Gebieter der 1000 Morgen, General 5. Ranges, wer wagt es? Das frage ich mich allerdings auch«, ging Hurk brüllend dazwischen. »Es ist wirklich noch früh am Morgen, Herr, und das Land ist groß und weit. Seht selbst«, er wies nach Norden in die Tiefe des Tals. »Mir ist egal, was ihr vorhabt, aber vielleicht könnt ihr eure Horde einfach ein Stück weiter dorthin bewegen. Meine Frau wird ziemlich wütend, wenn ihr Salat zertrampelt wird. Oder Schnecken kommen. Schnecken habt ihr keine dabei, oder?« Entgeistert schautete Jagor den Bauern an, der noch immer ungerührt sein stolzes Kampfpferd streichelte. »Impertinenz«, rief er aus. »Nein, Hurk, guten Morgen. Du wagst es, uns Anweisungen geben zu wollen?« »Das war eine Bitte.« »Verschwinde, sonst lasse ich dich von meinen Soldaten vierteilen.« Die Soldaten in der Nähe schienen trotz geringfügiger Überzahl nicht gerade erpicht darauf, diesen Mann festsetzen zu müssen, raschelten nervös in ihren Rüstungen herum. Abschätzig schaute Hurk zu Jagor hoch. »Bringt mich zum König, vielleicht kann ich mit dem vernünftig reden.« Blut staute sich in Jagors Kopf, er fletschte die Zähne und zog sein Schwert. »Ich werde...« Wieder war die Luft vom Geräusch unzählig stampfender Pferdehufen erfüllt. Hurk drehte sich auf der Stelle nach Osten und sah nun, wie auch auf dem gegenüberliegenden Hügel ein Heer aufmarschierte. Doch dieses Heer blitzte nicht etwa im Sonnenlicht, sondern schien dieses zu verschlucken. und der Geruch nach verschimmeltem Kohlrabi war unverkennbar. Die Orks waren da. »Wir haben keine Zeit für dich, Bauer«, sagte Lord Jagor. »Die Strategen des Königs haben diesen Ort zum Schlachtfeld gewählt. Eine Entscheidung, die unumstößlich ist. Wir kämpfen hier für deine Freiheit, Bauer, denn sonst werden die Orks dich versklaven.« »Nennt ihr die Abgaben etwa keine Sklaverei? Los, holt den König halt her!« »Hinfort«, schrie Jagor mit brechender Stimme. »Die Orks werden unsere Kriegserklärung schon erhalten haben. Gleich wird hier die Hölle losbrechen. Bring dich in Sicherheit, solange du noch kannst. Wir werden keine Rücksicht nehmen.« Hurk wurde klar, dass er hier nichts mehr ausrichten konnte. »Wir sprechen uns noch«, sagte er, tätschelte ein letztes Mal das Pferd, steckte die Hände in die Hosentaschen und schlenderte zurück zu seinem Hof. Kara und Terk schauten ihn gespannt an, als er zurückkam. »Terk«, wandte er sich an seinen Sohn, »kannst du auch schreiben?« Der Junge schüttelte den Kopf. Immer wieder schaute er ängstlich zu dem Ork her. »Und deine kleine Freundin?« »Die schon.« »Hm«, nickte Hurk nachdenklich. »Hol dein Pferd.« Terk ritt auf seinem Pferd los und es dauerte nicht lange, bis er zurückkehrte. »Allein.« »Wo ist sie?« brauste Hurk auf. Terk sprang von seinem Pferd. »Sie kommt gleich, mit ihrem Vater. Im Dorf verbarrikadieren sie sich alle. Er wollte sie nicht allein gehen lassen.« »Dieser Feigling«, grummelte Hurk. Vom Süden kam ein weiteres Pferd herangeritten. Darauf saßen Kolun und seine Tochter Nane. Beide erbleichten, als sie die kampfbereiten Heere sahen. Direkt vor Hurk brachte Kolun sein Pferd zum Stehen. »Was willst du von meiner Tochter?« bellte er von seinem Pferd herunter. »Sie kann schreiben«, antwortete Hurk ungerührt, »und wir haben keine Zeit, wie dir vielleicht auffällt.« Nane hatte Tintenfass und Federkiel mitgebracht. So etwas gab es in Hurks Haus nicht. Sie brütete mit Terk über dem Pergament, während Hurk vor der Tür in knappen Worten Kolun erklärte, was er vorhatte, und Kolun reagierte mit hysterischem Gekicher und Kopfschütteln, was seine Abneigung gegen diesen Fatzke nur noch steigerte. Kara schaute aus dem Fenster des Schlafzimmers zu den beiden. »Er wacht auf«, sagte sie. »Wo bin ich?« Der Gesandte des Königs zwang die Augen auf und blickte verwirrt in die drei Gesichter über sich. »In meinem Haus. Ich bin Hurk.« Diese Erklärung brachte ihm keine Klarheit, sondern ließ die Verwirrung in seinem Blick nur noch größer werden. »Ruht euch aus, Herr. Ihr müsst euch von eurem Sturz erholen.« »Sturz? Was ist mit mir geschehen? Bei den Göttern, ich kann meine Arme nicht mehr bewegen. Bin ich gelähmt?« »Nein«, antwortete Hurk mit sanfter Stimme, »ich habe euch gefesselt.« Der Gesandte legte mehr Kraft in seine Arme, doch zerrte nur an den Stricken, mit denen seine Handgelenke am Bettrahmen angebunden waren, ohne sich befreien zu können. »Was?« »Wir haben noch etwas zu erledigen, und ich möchte nicht, dass ihr uns dabei stört. Habt ihr Durst? Hunger? Meine Frau wird euch versorgen. Entschuldigt mich.« »Das kannst du nicht machen. Im Namen des Königs, lass mich frei und hoffe auf die Gnade unseres Herrschers.« »Ruhe«, schnauzte Hurk. »Die Kinder müssen sich konzentrieren.« Terk tauchte bei Hurk auf. »Wir sind fertig.« Er reichte seinem Vater die Tasche des Gesandten. Dem gefesselten Mann entging das nicht. »Was soll das? Was hast du vor?« Ach, Kritzkromköff, König der Orks, hielt die Zügel seines toten Pferdes locker. Kampfeslustig schnaubte es und fuhr sich mit einer lila Zunge über die angespitzten Zähne, witterte Menschenblut. »Heute ist der Tag, an dem die Menschen fallen«, sagte er zu niemandem im Speziellen. Einer der Orksoldaten hinter ihm verpasste seinem Nachbarn einen Ellenbogenstoß, deutete zum Rücken des Königs und verdrehte die Augen. »Jetzt zieht er wieder vom Leder«, sagte dieser Blick, und der Nachbar-Ork nickte wissend. Das konnte wieder dauern. »Meine kämpfende Orkmeute, euch verlangt nach Menschenfleisch, ihr sollt es bekommen. Heute...« Er unterbrach sich, als er einen Menschen heranreiten sah. Doch er kam nicht etwa von dem Heer auf dem gegenüberliegenden Hügel, sondern von einer jämmerlichen Hütte unten im Tal. Und nicht auf einem Ross, sondern einem Esel. Die Orks um ihn herum knurrten begeistert. Der König der Orks verfolgte, wie der Mensch sich umschaute, dann offenbar den Bannerträger neben dem König ausmachte und daraufhin direkt auf ihn zuritt. Mit einer Handbewegung bedeutete er seiner Meute, die Stellung zu halten. Er war neugierig, was dieser Mensch wollte. Drei Pferdelängen entfernt brachte er den Esel zum Stehen. Er ließ seinen Blick über die Orks streifen. »Und wer ist hier der Chef?« brüllte er. »Ich bin Ach Kratzkromköff, König der Orks«, brüllte dieser zurück. »Wer wagt es? Kannst du lesen?« unterbrach ihn der Mensch. Antwortete Ach Kratzkromköff, »nein, aber der hier.« Er deutete auf den Bannerträger neben sich. Der Mensch warf seine Tasche und Ach Kratzkromköff fing sie überrumpelt auf. »Dann lies mal«, sagte er und ritt davon. Der Esel blökte protestierend. Verwundert schaute Ach Kratzkromköff ihm hinterher, wie er zurück zu der Hütte ritt. Er öffnete unwirsch die Tasche und fand darin ein Pergament, das er entrollte. »Lies das«, bellte er und reichte es dem Bannerträger, der es entgegennahm, aber mit einer Hand nicht aufrollen konnte, also klemmte er die Stange unter seinen Arm, um es in beiden Händen zu halten. »Das ist nur gekritzelt«, sagte er. »Da stand was, aber das hat wer durchgestrichen und jetzt kann man es nicht mehr lesen.« Ach Kratzkromköff blickte auf das Pergament. »Auf der anderen Seite ist da auch gekritzelt?« Der Bannerträger drehte es um. »Nein, das sind Menschenwörter.« »Lies«, befahl Ach Kratzkromköff. »Wir geben auf«, las der Bannerträger vor. »Geht heim.« Ach Kratzkromköff hob den Kopf und blickte hinüber zu Menschen her. Ein triumphales Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Die Orks jubelten. Lord Jagor schreckte auf, zog instinktiv sein Schwert und fuchtelte damit herum. War das der Angriff? Er machte sich bereit, seinem Pferd nur mit dem linken Fuß in die Seite zu stupsen und hoffte, dass es nicht vergessen hatte, dass es das Zeichen zum langsamen Rückwärtsgehen war. Doch die Orks waren es, die sich zurückzogen. Ihre Schlachtreihe verschwand hinter dem Hügel und war bald nicht mehr zu sehen, nur der Jubel klang noch von Ferne herüber. War dies eine List? Lord Jagor und sein Heer verharrten ratlos. »Wir warten«, bestimmte er und sandte einen Kundschafter aus, der untersuchen sollte, wohin sich das Heer der Orks begab. Als der Kundschafter am späten Nachmittag zurückkam, berichtete er, dass die Orks immer weiter nach Osten zogen, offenbar zurück in ihre Lande, und sie wirkten dabei fröhlich. Nun jubelte das Heer der Menschen, und Lord Jagor konnte es kaum abwarten, dem König von diesem siegreichen Tag zu berichten. Die Orks mussten sich bewusst geworden sein, dass sie gegen die Streitmacht des Königs keine Chance hatten und sich daraufhin zurückgezogen. Er gab das Zeichen zum Aufbruch und jubelnd zog das Heer nach Westen davon in Richtung der Königsburg. Lord Jagor warf einen letzten Blick zu dem vorlauten Bauern, der immer noch mit verschränkten Armen vor seiner Hütte stand. Er schien zu grinsen. Das Pferd des Gesandten kehrte am Abend zurück. Es war verwirrt und erschöpft und trank gierig aus dem Bach, ließ sich dann anstandslos von Hurk zu seinem Hof führen. Dann ging er kurz hinein und kam mit dem Gesandten heraus, hatte diesem freundschaftlich, aber unbarmherzig den Arm auf die Schultern gelegt. »Wiederholt es nochmal«, forderte Hurk. »Die Orks haben die Nachricht erhalten, sie haben mich festgehalten, während sie aufmarschiert sind, dann bekamen sie es mit der Angst zu tun und sind geflohen.« »Und dann?« »Dann haben sie das Pergament aufgefressen und mich gehen lassen.« »Aber sie haben nicht?« »Aber sie haben mir keine Botschaft mit auf den Weg gegeben.« »Genau!« Hart schlug Hurk auf die Schultern des Gesandten und schob ihn zu seinem Pferd. »Der König wird euch für euren Einsatz sicher dankbar sein und sich erkenntlich zeigen«, sagte Hurk. »Das ist doch schön, oder?« Der Gesandte warf ihm noch einen düsteren Blick zu, dann ritt er nach Westen. »Die da oben«, polterte Hurk, als er spät an diesem Abend in der Taverne saß, doch niemand nahm Notiz von ihm, denn der allgemeine Lautstärkepegel war so hoch, dass sich niemand hätte Gehör verschaffen können. Alle redeten über den Aufmarsch des Königsheeres und der Orks, und niemand in der Taverne konnte wirklich nachvollziehen, warum es an diesem Tag unweit des Dorfes zu keiner Schlacht gekommen war. Niemand außer Hurk und Kara. Sie brachte zwei Krüge Met, setzte sich neben ihren Mann. Beide lächelten und stießen mit den Krügen an. Schweigend beobachteten sie das Geschehen um sich herum. »Meinst du, Terk bringt mir Lesen und Schreiben bei?«, fragte er seine Frau. »Warum nicht?«, antwortete sie, warf ihm dann mit gerunzelter Stirn einen Seitenblick zu. »Was hast du vor?« »Och«, Hurk trank einen Schluck, »ich dachte mir, es könnte nicht schaden, wenn unsere Hoheitlichkeit und der König der Orks ein wenig in Kontakt bleiben.« Schließlich haben die beiden noch den einen oder anderen Streitpunkt zu klären. Ende.